Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, Jakobus Kapitel 1, und ich lese uns die Verse 9 bis 11. Jakobus 1, Verse 9 bis 11. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe, und wer reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn er wird wie eine Blüte des Grases vergehen, denn die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, und das Gras verwelkt, und seine Blüte fällt ab, und seine schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Wir verneigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, wenn wir heute gemeinsam dein Wort aufschlagen und es lesen und studieren, willst du uns doch deine Gnade geben, dass wir offen sind für das Lehren deines Wortes, dass der Heilige Geist uns dein Wort aufschließt, wir es verstehen, aber vor allem, dass wir den Mut haben, doch die Weisheit haben, das, was wir verstanden haben, ganz praktisch auszuleben. Und das deutlich wird in dem, wie wir denken, in dem, wie wir handeln. Denn eins auf jeden Fall, das eine ist auf jeden Fall unser Wunsch, und das ist, dich zu verherrlichen. Nicht nur mit unserem Mund, sondern auch mit dem, wie wir leben, mit unserem praktischen Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir studieren ja seit etlicher Zeit diesen ersten Abschnitt in dem Buche des Jakobus. Ich möchte ganz kurz wiederholen, was wir bis jetzt gemeinsam angesprochen haben. Hier wird in den ersten 12 Versen eine sehr etwas angesprochen, was wir alle eigentlich sehr gut kennen. Keiner von uns, die wir im Glauben sind, oder es sind ganz wenige, die verschont werden von Anfechtungen und Prüfungen. Wir kommen immer wieder in Prüfung rein, in die Anfechtung rein. Und dann ist die Frage natürlich, wie verhält man sich? Und bei vielen ist die Frage, was bedeutet das, dass ich nun dieses, was ich erlebe, das Schwere, sei es eine Krankheit, sei es eine Versuchung, dass ich das erlebe. Und Jakobus erklärt uns das sehr schön. Es ist eigentlich nicht Jakobus, es ist Gott, der durch den Jakobus uns das erklärt. Und manche Dinge, wir haben uns bis jetzt 4 Befehle angeschaut, die Gott durch den Jakobus den Gläubigen gibt. Und wir verstehen, also diese Dinge, die müssen von Gott kommen. Wir hätten das sonst nie so in dieser Weise verstanden, noch angenommen, was gesagt wird. Und das ist das Problem. Wir lesen diese Dinge, wir verstehen, es ist das Wort Gottes, aber oft können wir das nicht in unser Leben hineinnehmen, weil es nicht so einfach ist. Es ist schwer. Warum? Naja, der erste Befehl, schaut einmal, angesichts der Anfechtung und Versuchung ist, dass wir uns darin freuen sollen. Ja? Ist nicht einfach. Ist schwer. Wenn man Zahnschmerzen hat oder andere Schmerzen hat im Leib, das einmal zu sehen, dass auch diese physische Anfechtung ja, etwas sein muss, was uns, worin wir uns freuen sollen. Wir haben darüber gesprochen, aber wie eins verstehen wir. Jakobus hat sich das nicht ausgedacht, sondern es ist ein Befehl Gottes an einen gläubigen Menschen. Der zweite Befehl hieß, derjenige, der in Anfechtung ist oder in der Prüfung sich befindet, er soll um Weisheit bitten. Und hier geht es um eine bestimmte Weisheit, geistliche Weisheit, die nur Gott geben kann, die wir nicht in der Schule lernen können, noch auf einer Universität. Es ist eine bestimmte Weisheit, die aus dem Worte Gottes erwächst, die Gott uns dann auch gibt und die, um die wir dann auch beten sollten, gerade angesichts der Anfechtung, in denen wir uns befinden. Der dritte Befehl war, derjenige, der betet, der soll im Glauben beten. So, er soll im Vertrauen beten und Gott dann auch darum bitten, dass Gott ihm die Augen öffnet für das, was er gerade erlebt. Und uns wird bewusst, wenn dieser Befehl gegeben wird an einen Gläubigen, dann bedeutet es, dass man nicht im Glauben, nicht in Vertrauen an Gott beten kann. Das kann passieren. Und der vierte Befehl war, er soll nicht zweifeln. Ja, auch das ist etwas sehr Interessantes, wenn wir uns bewusst machen, dass ein Gläubiger im Zweifel lebt, das ist kein Problem. Aber dass ein Gläubiger, der sein Leben Christus anvertraut hat, im Zweifel lebt und nun diese Herausforderung auch hören muss, zweifle nicht, macht uns verständlich, dass selbst ein Gläubiger, selbst wir, die wir im Glauben uns befinden, genau das tun können. Wir können zweifeln. Zweifeln ist nicht Unglaube, das haben wir letzten Sonntag uns angeschaut, da will ich auch nichts mehr dazu sagen, aber wir entdecken in unseren Texten, das ist das, was ich jetzt gelesen habe in Versen 9 bis 11, wir entdecken zwei weitere Befehle. Und diese zwei Befehle, einmal an einen Armen oder an eine arme Person, eine nicht wohlhabende Person, sagen wir so, und auch an einen Reichen, steht im Zusammenhang oder im Hintergrund der Anfechtung. Ja, wenn wir, schaut einmal in den 12. Vers schauen, dann sehen wir, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Es geht immer noch um das Thema der Anfechtung. Und nun werden diese beiden Gruppen, die Armen und auch die Reichen in der Gemeinde angesprochen, ganz bewusst angesprochen, und diesen beiden Gruppen werden bestimmte Befehle gegeben. Zuerst einmal wird der Befehl an die Armen ausgesprochen, ja, was ihre Einstellung sein muss, wenn sie in Anfechtungen, in Prüfungen sich befinden. Ich lese einmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Es steht übersetzt, ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt. Ja, hier also werden die Armen in der Gemeinde angesprochen, die es damals in der Gemeinde gab. So, wie lautet der Befehl an sie? Es wird gesagt in der neuen Genfer Übersetzung, er soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Das ist eine sehr schöne, eigentlich nicht Übersetzung, sondern Überlieferung. Das ist schon ein Kommentar zu dem, was eigentlich in anderen Übersetzungen zu lesen ist, in der Luther oder auch in der Elberfelder. Er soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Sehr gut. Und lesen diesen Befehl wird uns bewusst. Aha, es gab Reiche und es gab Arme in der Gemeinde, wie genauso wie auch heute es diese gibt. Vielleicht ist der Kontrast nicht so sichtbar wie damals, aber das gibt es heute noch. Und es geht in diesem Abschnitt nicht darum, wie die Armen und die Reichen sich zueinander verhalten sollen. Später wird das ein bisschen angesprochen, aber hier geht es nicht darum. Sondern es geht eher darum, dass beide Gruppen doch eins gemeinsam haben. Keiner wird verschont vor Anfechtungen oder Prüfungen. Und wie sich diese beiden Gruppen, ob nun arm oder reich, in der Versuchung verhalten müssen, was ihre Einstellung sein muss, ja, davon spricht unser Text. Das wird angesprochen. So, der Befehl Gottes an die angefochtenen Armen oder materiell Benachteiligten ist es, dass sie sich nicht auf ihre Armut konzentrieren und sich selbst nun bemitleiden, sondern, also das darf sie nicht identifizieren, ihre Armut, was sie identifiziert als Christen ist die Würde, die Gott ihnen gibt, Gottes Kinder sein zu dürfen. Und das ist gewaltig. Ihr Lieben, überlegt euch das einmal. Wir leben in einer Welt, in der die Reichen ständig in Nachrichten sind und ständig wird geschaut, was sie sagen, was sie tun, wie sie leben. Ihr Lieben, im Englischen sagt man das so schön, who cares? Who cares? Wenn sie nicht Kinder Gottes sind. Ja, die haben vielleicht ein bisschen leichteres Leben, aber ich möchte das nicht haben. Überhaupt nicht. Ein Kind Gottes zu sein, Das ist das Bedeutende. Das ist der wahre Reichtum. So, das, was die Armen identifizieren soll, ist eben nicht ihre Armut, sondern dass sie Kinder Gottes sind. Das ist der wahre und bleibende Reichtum. Der Arme soll sich freuen an seinem wahren und ewigen Reichtum, den er in Jesus Christus hat. Und so muss jeder Benachteiligte oder Arme die Anfechtung angehen. In diesem Verständnis. Nicht sich selbst bemitleiden und denken, oh, ich bin ja ein armer Schlucker. Und es ist kein Wunder, dass mir das passiert. Schließlich war das Leben so hart gewesen bis jetzt. Warum sollte ich verschont werden vor diesem und jenem? Darum geht es nicht. Ja, der Arme in der Gemeinde soll nicht in dieser Weise von sich denken, sondern er soll dieses eine erkennen. Er ist ein Kind Gottes. Und wenn er ein Kind Gottes ist, dann hat Gott ihn doch in seiner Hand. Und dann sind auch diese Dinge, die auf sein Leben einströmen, Prüfungen, Anfechtungen, etwas, was Gott zulässt, zu einem bestimmten Zweck. Und darüber haben wir auch schon gesprochen. Nun, die Frage ist, diese Einstellung der Armen, ändert das etwas an ihrer Anfechtung? Ändert das etwas an ihrer Prüfung? Nein, das ändert es nicht. Es ändert nicht die Anfechtung, aber es ändert die Einstellung dieser Menschen, die sich darin befinden. Selbstmitleid ist eine extra Belastung in der Prüfung. Das verstehen wir. Aber wenn wir dieses eine verstehen, dass wir gewürdigt worden sind, dass wir diese Ehre haben, Gottes Kinder zu sein, und in dieser Einstellung nun jeder Prüfung auch begegnen, wissen, dass unser himmlischer Vater eigentlich souverän ist in allem. Ja, das ist eine gewaltige Hilfe. Nun, Armut ist ja etwas sehr Unangenehmes. Ein japanisches Sprichwort sagt, Armut ist gefährlicher als Krankheit. Stellt euch mal vor. Armut ist gefährlicher als Krankheit. Und in jeder Kultur ist Armsein etwas Schändliches, würde ich mal sagen. Das ist das Wort, was ich einmal gebrauchen würde hier. So war das zum Beispiel in dem Römischen Reich. Ja, zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben worden ist, man war als ein armer Mensch eigentlich nichts wert. In der damaligen Kultur wurden die Armen aus dem Leben der Gesellschaft ganz und gar ausgeschlossen und verachtet. Und das Interessante ist doch, dass wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, wir etwas anderes entdecken. Im Judentum war das anders gewesen. Ja? Und zwar deshalb, weil dem Volk Gottes das eigentlich ganz klar gesagt worden ist von Gott selbst. Es war eine ganz klare Anweisung Gottes gewesen an sein Volk. Wir lesen das in 5. Mose 15, Vers 1. 5. Mose 15, Vers 1. Gott sagt, denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Ja, wird es immer geben. Darum gebiete ich dir, das ist, was Gott sagt, das ist mein Wort, das ist mein Befehl an dich, Volk Gottes, tue deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen, bei dir in deinem Land. Ihr Lieben, Gott spricht hier nicht über solche, die sich mit Drogen vollpumpen und dann nicht richtig funktionieren können und dadurch dann arm werden. Er spricht hier über Menschen, die aufgrund widriger Umstände, Unfall, was immer es gewesen ist, plötzlich ja, in diese harte Situation hineingekommen sind. Über diese spricht Gott. Gibt es sowas im Leben? Ja. Das gibt's. Und es wurde den Juden, die wohlhabend waren, es wurde ihnen verboten, von diesen Armen und Benachteiligten anders zu denken als über sich selbst. Sie wurden aufgefordert, Barmherzigkeit zu üben und die Benachteiligten nicht zu vergessen. Und es scheint so, dass, wenn wir das hier lesen, ja, was in den Gemeinden damals passiert ist. Nachher auch im Jakobusbrief werden wir das sehen. Es scheint so, dass dieses griechische Denken sich durchgesetzt hat. Nicht das, was eigentlich die Tora, was das Alte Testament gesagt, im Alten Testament gesagt wurde. Ja? Man hat die Armen doch niedriger geachtet in der Gemeinde. Und das kommt im Jakobusbrief nachher durch. Aber wie auch immer, das ist ein anderes Thema. Das Wort Gottes sagt ganz deutlich, was die Einstellung des Armen in seiner Prüfung sein muss. Ja, er soll sich seiner Würde in Jesus Christus bewusst sein und sich daran freuen. Und so dann die Anfechtung in seinem Leben auch angehen, in diesem Verständnis, ich bin ein Kind Gottes. Ja, mein himmlischer Vater hat mich in seiner Hand. Er leidet, er führt. Und die Anfechtung, die an mich herankommt, kommt nur deshalb heran, weil Gott, mein Vater, es zulässt. Ja? Das ist der Befehl Gottes an solche Menschen. Als zweites spricht das Wort Gottes nun zu den Reichen und wir hören einen ganz, ganz anderen Befehl. Ja, es wird gesagt, und wer reich ist, ich lese wieder aus der neuen Genfer Übersetzung, und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Und das ist genau das Verständnis dessen, was zum Beispiel in Luther nur folgendermaßen gesagt wird. Schaut einmal, Vers 10, und wer reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Ja, und neue Genfer Übersetzung fügt ein bisschen, erklärt das mehr und mehr was hier gesagt wird. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung für Gott wert ist. Und wir verstehen das. Wenn man reich ist, ja, ist man direkt besser angesehen, man hat mehr Einfluss. Leider auch, oft ist das so in der Gemeinde. Ja. Aber wir lesen diesen Befehl und uns wird bewusst, aha, die Reichen sollen es lernen, Demut zu lernen, Demut zu leben. Und irgendwie ist das mit dem natürlichen Menschen, ihr habt das auch vielleicht miterlebt, der Mensch, viele Menschen aufgrund dessen, weil sie viel besitzen, aufgrund des Wohlstandes, sie meinen in irgendeiner Weise den Armen überlegen zu sein, cleverer zu sein, weiser zu sein und. Und deshalb heißt es im deutschen Sprachgebrauch, oder es gibt ein Sprichwort, das heißt, Reichtum macht unverschämt. Reichtum macht unverschämt. Und leider erlebt man das mit manchen Reichen auch heute noch. Und ich habe das besonders in Kenia, Afrika auch gesehen. Die Touristen, die aus Europa gekommen sind, die aus Amerika gekommen sind, die haben immer die Afrikaner belehrt, was diese falsch machen. Die Überheblichkeit dieser Touristen, wohlhabenden Touristen, war manchmal so erschreckend und ich habe mich geschämt, als ich dort gelebt und gearbeitet habe. Und für einen Gläubigen, ihr Lieben, kann der Wohlstand auch eine echte Gefahr sein, in dieser Weise. Ja? Und genau davor warnt die Heilige Schrift und auch hier sehen wir das, hier erkennen wir diese Warnung. So, Gott fordert auf die Reichen zu Demut. Und der Zusammenhang dieser Aufforderung ist eben die Anfechtung. In der Anfechtung heißt es, sich nicht auf seinen Reichtum und seinen hohen sozialen Stand zu verlassen, sondern auf Gott. Und ihr Lieben, hier ist die einfache Frage an uns. Ja? Womit können wir eigentlich Gott imponieren oder beeindrucken? Womit können wir Gott beeindrucken? Beeindrucken wir Gott mit unserem dicken Bankkonto, beeindrucken wir ihn mit unseren Titeln, die wir haben, mit dem, was wir alles im Leben erreicht haben. Und die Antwort ist natürlich nein. So, und dann sollten wir es auch nicht versuchen, das zu tun, die anderen damit zu imponieren. Uns ist bewusst, ihr Lieben, uns ist bewusst, dass wir Gott nicht imponieren können mit irgendwas, was wir haben, was wir erreicht haben. Manchmal aber kommt dieser Gedanke doch rein. Besonders dann, wenn wir auch für Gott etwas tun. Und ich möchte hierbei eine Illustration erzählen. Und ich habe Erlaubnis von dem Bruder bekommen, diese Illustration zu erzählen. Es passt nicht, ein bisschen, nicht so sehr zu den Reichen, die hier angesprochen werden, aber wir werden sehen, dass es auch andere Fälle gibt, wo wir von Gott etwas erwarten, weil wir denken, oh, ja, wir haben für Gott das und das getan. Dieser Bruder, der das persönliche Zeugnis auch in dieser Weise weitergegeben hat, wie ich das weitergebe, er sagte, er pflegte seinen sterbenden Vater, der Parkinson litt, für einige Wochen. Und er sagt, er musste seinen Vater wie ein Baby pflegen, also ihn füttern und ihn waschen, und wir wissen, was gemeint ist, ja. Und ab und zu, sagt der Bruder, kam dieser Gedanke immer wieder bei ihm hoch, als er eben seinen Vater pflegte. Er dachte sich, mein Vater hat eine erfolgreiche Karriere als Ingenieur aufgegeben und Prediger zu werden. Er hat Theologie studiert und dann in den Predigtdienst gegangen. Er hat in der Gemeinde gedient und den Menschen geholfen, wo er konnte. Er hat sich im Reich Gottes eingesetzt, manchmal auch zum Nachteil der Familie. Manchmal die Familie vernachlässigt aufgrund dessen, dass der Dienst so anstrengend war. Und dann fragt er sich, wie ist das übereinzubringen mit dem, was nun mein Vater erlebt, in dieser Krankheit kurz vor seinem Tod. Eigentlich, oder müsste nicht Gott seine Diener besser behandeln und sie dann auch segnen? So, es war praktisch eine Anfechtung für ihn gewesen, so etwas zu erleben, was mit seinem Vater nun passiert. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann das ganz und gar nachvollziehen. Wie kann das wohl sein, dass ein Mensch, der manches aufgegeben hat für das Reich Gottes, in dieser Weise nun seinen Lebensabend verbringt? Und hier ist wieder die Frage, die ich schon mit uns angesprochen habe. Womit können wir Gott imponieren? Vielleicht mit dem, was wir für ihn getan haben und vollbracht haben? Ihr Lieben, auch damit können wir Gott nicht imponieren, wir können Gott damit nicht beeindrucken. So, wenn ein Christ in Anfechtung kommt, ob er nun wohlhabend ist oder nicht, ihr Lieben, das Beste ist immer, sich ganz und gar auf Gott zu verlassen und sein Wort. Uns wird immer wieder gesagt, vertraue, dass Gott souverän ist. Vertraue, dass Gott ganz genau weiß, was in deinem Leben vorgeht, wenn du doch ein Kind Gottes bist. Und wir müssen diese Befehle, die wir in der Heiligen Schrift lesen und auch hier in Jakobus lesen, wir müssen sie ernst nehmen und wir müssen sie praktisch in unserem Leben anwenden. Einfach ist es nicht. Einfach ist es nicht. Aber das ist die Herausforderung des Wortes Gottes an uns. Uns wird nun im Text auch eine Illustration gegeben, die wir sehr gut kennen. Es wird gesagt, denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versengt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Das ist wieder die neue Genfer Übersetzung. Sehr schöne Erklärung zu dem, was wir eigentlich im Text lesen. Ja, so, ihr Lieben, Reichtum wird vergehen. Das, was man mit Reichtum alles an Privilegien hat, das wird verbrennen. Was besteht? Was besteht? Ihr Lieben, die errettete Seele wird bestehen. Die Werke, die wir im Glauben an Gott getan haben, zu seiner Ehre, das wird bestehen. Alles andere, das Materielle, das wird brennen. In dem Lied, das Leben gleicht einem Sommertag, wir haben das eben gesungen, das Leben gleicht einem Sommertag, ist licht- und schattenreich. Und das stimmt. Und auch der längste Lebenstag mit windesschnell verstreicht. Oh ja, ihr Lieben, ihr schaut zurück auf euer Leben und ihr wundert euch, mir geht's genauso, wo ist die Zeit geblieben? Ich bin mittlerweile auch schon Opa. Stellt euch mal vor, hätte ich nie gedacht. Oh, wie schnell fliegt doch die Zeit. Ja, das stimmt. Die der Herr hier uns beut. Was man welk am Abend sieht, hat am Morgen schön geblüht. Ihr Lieben, am Ende stehen vor Jesus. Dann spielt es keine Rolle, ob wir wohlhabend gewesen sind, ob wir arm gewesen sind. Am Ende wird nur das zählen, ob wir in Jesus Christus sind, ob Jesus Christus uns kennt und ob wir im Gehorsam ihm gegenüber gelebt haben. Und deshalb ist Jesus Christus unser Herr, ihr Lieben. Das ist unser wahrer Reichtum. Jesus ist unser Reichtum. Und wir wollen das nie und nimmer vergessen. Und gerade auch heute beim Abendmahl erinnern wir uns genau daran. Ohne Jesus in unserem Leben hätten wir kein Heil. Und ohne Heil, ihr Lieben, keine Hoffnung. Und wenn wir das nicht hätten, dann wären wir richtig arm dran. Das wäre eine schreckliche Not. Ich möchte zum Schluss etliche Bibelstellen vorlesen, um uns zu ermutigen, gerade auch im Zusammenhang dessen, was wir gemeinsam heute überlegt haben. Jeremia 9, es gibt andere Stellen, die auch dazu sprechen. Ich habe aber diese vier rausgesucht, die ich mit uns dann ansprechen will, die ich uns weitergeben will, als eine Ermutigung und auch eine Ermahnung. Jeremia 9, 22, 23. Jeremia 9, 22 bis 23. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Psalm 34, Vers 2 steht geschrieben, meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Psalm 44, Vers 8, in Gott rühmen wir uns alle Tage und deinen Namen loben wir ewiglich. Und dann natürlich 1. Korinther 1, Vers 31, es steht geschrieben, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.